Willkommen bei Athenes Tochter,
dem mythischen Podcast. Am Mikrofon
Clara und Iris. Hallo Freunde der Mythologie. Wir gehen live vom Olymp in 3, 2, 1.
Klar, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht?
Wohl eine der berühmtesten Geschichten der antiken Mythologie.
Nämlich?
Was denkst du denn?
Wir haben ja schon lange nichts mehr vom Trojanischen Krieg gehört. Die vielleicht?
Schon lange nicht mehr. Nur vorletzte Folge. Aber du hast recht. In dieser Folge beginnen wir mit der Ilias und einem Teil der Odyssee und in der nächsten Folge wird die Odyssee dann zu Ende gebracht.
Das heißt, da geht es wahrscheinlich um jede Menge Helden, oder?
Jede Menge.
Okay. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist ja die Ilias von Homer, oder?
Und auch die Odyssee, also sie wird ihm zugeordnet. Also wahrscheinlich.
Na, dann bin ich gespannt.
So. Wir beginnen aber erstmal mit... Man muss so sehen, die Ilias ist sozusagen eigentlich nur der Teil, wo die Griechen den Krieg aufbrechen, bis sozusagen zum Teil, wo Troja fällt. Aber ich erkläre noch ein paar Hintergründe, damit es ein bisschen verständlicher ist.
Okay.
Also, aber wir beginnen mal mit dem Zeitsprung. Wir spulen mal ganz weit zurück.
Wie weit denn?
Götterrebellion.
Okay, also das waren Poseidon und Apollo gegen Zeus. Und Hera war auch noch bei den Rebellen dabei.
Und Athene.
Okay. Warte, ich erinnere mich an manche Sachen. Also, es sind doch Poseidon und Apollo in Ungnade gefallen. Und der König von Troja hat sie aber aufgenommen und hat sie zu Schutzheiligen für die Stadt erklärt. War das diese Geschichte?
Nein, das war die Geschichte, wo Poseidon und Apollo ihre Göttlichkeit entzogen wurde, die dann sozusagen für den König von Troja schuften mussten und der hat die am Ende abgezogen.
Ah, okay. Es war also etwas anders. Nicht ganz so schön, ja. Für Poseidon und Apollo. Okay.
Ja, so, aber...
Aber warte, jetzt erinnere ich mich an das Ende doch auch damit, dass die Königsfamilie von Troja ermordet wird und nur Priamos bleibt übrig, der damals noch ein Kind ist, oder?
Das ist sozusagen auch ein Teil von mit Herkules. Mhm. Aber es ist derselbe, also Herkules hat denselben König ermordet, der auch Poseidon Apollo abgezockt hat. Und sozusagen, wir sind jetzt zeitlich gesehen, als Priamos schon längst erwachsen ist und auch eigene Kinder hat.
Ah, okay.
Und sozusagen, gleich erinnerst du dich auch noch, wer hat den Zeus damals befreit?
Das weiß ich nicht mehr.
Eine der Nymphen Thetis.
Okay.
Also nee, nicht Nymphen, sondern eher in der Reihen, also eine mehr Geisterin. Was ist der korrekte Termin?
Ein weiblicher Geist.
Eigentlich ist einfach auf eine Reihe. Und, natürlich ist ihr Zeus dann ihr hinterher gestalkt, aber nachdem ihr eine Weisheit ereilt hat, dass das Kind von Thetis, also Thetis einen Mann heiraten wird und das Kind sozusagen bedeutender als sein Papa wird, war Thetis sozusagen aus seinem Dating-Kalender gestrichen. Hm. So logisch warum.
Ja.
Oder wahrscheinlich auch fürs Universum besser. Jedenfalls hat dann Thetis Peleus, das war auch irgendein Held, aber ich glaube nicht so bedeutend geheiratet. Jedenfalls, wir befinden uns jetzt auf der Hochzeit. Mhm. Erstmal alles schön entspannt. Vielleicht kannst du auch mal die Geschichte weitererzählen. Es wäre traurig, wenn du es nicht weißt.
Es gab viel Wein, es wurde gesungen und getanzt. Das ist schon mal ganz gut, oder?
Jedenfalls, es waren alle olympischen Götter und auch Nebengötter eingeladen, bis auf eine. Iris, nicht zu verwechseln mit Iris, ist ein Unterschied.
Mhm.
Die Göttin der Zwietracht.
Ah, die hatten wir schon mal, die Geschichte. Das war so ein bisschen wie bei Dornröschen, ne?
Was?
Da gab es doch auch die 13. Fee, die nicht eingeladen war.
Bisschen entfernt.
Okay.
Jedenfalls, die hat dann, ich glaube, das kennen wir alle, einen goldenen Apfel in die Mitte geworfen und rat mal, was auf dem graviert stand. Es wäre traurig, wenn du es nicht weißt.
Der Schönsten oder sowas?
Für die Schönsten. Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Fassungen, wer den aufgehoben hat. Jedenfalls war es am Ende so, Hera, Athene und Aphrodite hat mich drum geprügelt.
Und Paris war der das Ganze lösen sollte, oder?
Mit einem kleinen Umweg. Die haben als sie sich nicht einigen konnten, haben sie sozusagen Zeus gefragt, wie er ihm gehört. Aber es ist klar, dass er sich nicht sozusagen mit den drei einlassen wollte, weil egal wie der wählt, zwei werden immer ihn hassen. Und deshalb hat er entschieden, dass Paris sozusagen entscheiden muss. Paris ist übrigens der Sohn von Priamus, also der Prinz Trojas. Mhm. Sehen wir schon den ersten Bezug. Mhm. Und der hat dann von jeder Göttin ein Angebot bekommen, warum er sie zur Schönsten küren sollte. Von Athene würde er sozusagen diese total Kriegskunst bekommen, er würde niemals den Kampf verlieren. Von Hera würde König über eins der mächtigsten Königreiche werden, etc. halt, so aus in die Richtung. Von Aphrodite würde er sozusagen die schönste Frau der damaligen Antike als Frau bekommen.
Wurde die auch schon benannt?
Ja, das war nämlich, rat mal, auch ein Abkömmling von Zeus, nämlich Helena. Mhm. Do you remember?
Ja, die schöne Helena sozusagen.
Genau. Und ich glaube, es ist klar, wofür sich Paris entschieden hat. Mhm.
Männer halt.
Ja, und soll ich das sagen? Mhm. Ich habe mal sozusagen nochmal nachgelesen, die verhalten sich echt im Trojanischen Krieg, als hätten die ihre Tage und damit sind das Männer.
Testosteronstau.
Jedenfalls, er hat sich für Aphrodites Angebot entschieden. Athen und Hera waren stinksauer, durften aber auf Zeus Geheiß Troja nicht platt machen. Jedenfalls, Paris ist dann irgendwann eben nach Sparta, weil Helena war die Tochter des angeblich, also sozusagen ihre Mutter war die Königin von Sparta. Und der König von Sparta war vielleicht nicht ihr leiblicher Vater, aber ich gehe nicht näher drauf ein, ist verwirrend.
Ja, es ist verwirrend.
Verstehst du, was ich meine?
Also nochmal, die Mutter von Helena, also Paris ist der Bruder von Helena. Und die Mutter, nicht?
Paris ist der Prinz von Troja, der Sohn von Priamos. Ach, und der so. Bruder von Hektor.
Und nochmal, also Paris ist der Prinz von Troja.
Ja.
Und Helena ist aber eine griechische Prinzessin.
Ja.
Nämlich wohnt die in Sparta, wo ihre Mutter die Königin ist.
Genau, und die hat da, und sozusagen, ihr Vater ist Zeus, und ich glaube, ich bin mich ganz sicher, aber ich glaube, es gibt verschiedene entweder in Schwanengestalt oder sozusagen in der Gestalt des Ehemanns der Königin, also dem König von Sparta. Mhm. Jedenfalls Helena, also der König von Sparta ist nicht der leibliche Vater von Helena.
Weil Punkt. Das ja nämlich Zeus ist.
Genau.
Aber ihre Mutter ist die Königin von Sparta.
Ja.
Und jetzt ist Paris nach Sparta gefahren und hat
ja,
gesagt...
Ja, wegen, glaube ich, irgendwelchen Verhandlungen.
Ach so, ja. ich dachte, er ist dahin gefahren und hat gesagt, hallo, ich habe was gewonnen, ich möchte das abholen.
Nee, das ging nicht. Weil sozusagen in der Zwischenzeit war nämlich Helena schon verheiratet.
Ich ahne die Komplikation. Aber mit wem war Helena denn verheiratet?
Menelaus und... Das war der jüngere Bruder von Agamemnon.
Und wer war Agamemnon?
Einer der mächtigsten Könige in ganz Griechenland.
Aha.
So,
und wo war Helena dann
sie war,
verheiratet?
Weil sozusagen Menelaus halt der zweite, also jüngere Bruder ist, nicht thronfolgeberechtigt, war sie dann eben mit ihm Königin über Sparta. Und sozusagen Menelaus musste aber über diese Tage, in denen Paris in Sparta war, verreisen. Am Ende sind die beiden sind durchgebrannt.
Aber wie kann denn Helena die Königin von Sparta sein, wenn ihre Mutter die Königin von Sparta ist?
Sozusagen, also der König von Sparta und die Königin von Sparta, also ihre Mutter und ihr nicht leiblicher Vater, sind dann, als Helena verheiratet wurde, abgetreten.
Ach so.
Und haben dann sozusagen diesen Paar
Platz gemacht. Haben sozusagen für die junge Generation Platz gemacht.
Genau.
Also, und dann nochmal, der Mann von Helena hieß Menelaos.
Ja.
Und dessen älterer Bruder, einer der mächtigsten Könige von Griechenland, war Agamemnon.
Ja, der übrigens mit Helenas Schwester verheiratet war. Nur so als lieben Fun Fact. Ja, und sozusagen die beiden sind durchgebrannt.
Nein, Paris und Helena sind durchgebrannt.
Sind durchgebrannt, also zurück nach Troja. Durch sozusagen...
Aber warum macht denn eigentlich Helena so einen Unfug? Also man kann sich doch schon, wenn man einigermaßen denken
Aphrodite.
Kann... Ach so.
Okay. Warum fragst du noch?
Ja.
Jedenfalls, dann, jetzt müssen wir nochmal einen Zurücksprung machen, nämlich als Helena sozusagen verheiratet werden sollte, gab es natürlich Bewerber aus ganz Griechenland und außerhalb von Griechenland, wahrscheinlich sogar auch noch. Jedenfalls, und Helenas nicht leiblicher Vater ich habe keine Ahnung mal, wie der hieß, hatte halt die Befürchtung, dass wenn er sich für jemanden entscheidet, dass die anderen Bewerber dann Sparta in Schutt und Asche legen. Mhm. Also hatte Odysseus, der übrigens auch einer der Bewerber war, das war noch bevor er sozusagen Penelope, seine damalige, also seine Frau sozusagen kennengelernt hatte, um einen Rat gefragt. Und der hat ihm den Rat erteilt, dass er alle Bewerber verpflichten soll, dass sie Helena und deren zukünftigen Mann beschützen sollen und dass sie Sparta nicht in Schutt und Asche legen sollen. Diesen Eid haben wir auch alle geschworen und Helenas nicht leiblicher Vater hat sich dann für Menelaos entschieden.
Okay. Und also jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo Menelaos verreist war. Paris kommt nach Sparta. Aus irgendeinem Grund entscheidet sich Helena da.
Aphrodite.
Achso, und weil Aphrodite eingreift.
Sie hat ihre Finger im Spiel, ja.
Entscheidet sich Helena dafür, mit Paris nach Troja
durchzubrennen. Jetzt ist es aber so, Menelaos kommt zurück.
Und ist sauer wahrscheinlich.
Stinksauer. Und was machen kleinere Brüder, wenn sie stinksauer sind?
Sie gehen zu ihrem großen Bruder und sagen, hau dir mal eins in die Fresse, der war blöd zu mir.
Ungefähr genauso. Und jetzt kommen zwei Faktoren ins Spiel, nämlich einmal dieser Eid, von dass sozusagen die Bewerber, ehemaligen Bewerber Helena und ihren Mann beschützen sollen.
Das heißt, es war sowas wie die NATO in der Ägäis.
Kann sein. Und sozusagen einmal, dass eben auch Agamemnon einer der mächtigsten Könige war und dadurch halt entsprechend Einfluss. Jedenfalls riesige Flotte, riesig, riesig.
Auf dem Weg nach Troja.
Genau. Aber sozusagen, aber bevor die aufgebrochen sind, jetzt kommen noch zwei Geschichten. Dann können wir es erst auf dem Weg nach Troja machen.
Okay, schieß los.
Jetzt kommen wir nochmal sozusagen zur Hochzeit zurück. Von Thetis und Peleus. Da, wo der Apfel geworfen wurde.
Ja.
Da, wo die Wurzel alles übel ist.
Ja.
Die hat nämlich in der Zwischenzeit auch einen Sohn bekommen.
Der hieß?
Achilles.
Ah, wenn ich mich richtig entsinne, der spielt doch im Trojanischen Krieg auch noch eine Rolle.
Das ist der, der sozusagen dieses, ja, ich kämpfe jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist der Typ. Ach, ich erzähle es dir später.
Ja, genau.
Jedenfalls ist es so, dass es noch eine zweite Weissagung gibt.
Nämlich?
Dass das Kind entweder mitkämpfen wird, aber jung sterben.
Mhm.
Oder nicht mitkämpfen wird, aber dafür ein hohes Alter erreichen wird und dann irgendwann einfach vergessen wird.
Okay, wir spoilern jetzt nicht, wie es ausgeht.
Jedenfalls, wir erinnern uns doch an Achilles, das war der Typ mit der Ferse.
Ja.
Du darfst mal erzählen.
Das ist so ähnlich wie diese Siegfried-Geschichte, oder? Dass sozusagen der als Kind irgendwie mit einem Zauber irgendwo eingetaucht wurde, um unverwundbar zu werden und wurde an der Ferse festgehalten und da ist sozusagen seine empfindliche Stelle.
Man kann es auch so sehen, seine Mutter hat den Kopf über ein Styx getaucht, dadurch wird nämlich, wenn man sozusagen nicht losgelassen wird, unverletzlich an diesen Stellen, sie hat nur an der Ferse festgehalten.
Hm.
Die hat jeweils über Wasser.
Schade.
Und entweder gab es eine so starke Strömung, dass sie sich getraut hat, ihn komplett einzutucken, oder sie war einfach dumm.
Oder sie hätte ihn an den Haaren festhalten können. Das wäre auch geschickt gewesen.
Ich wette, da hätte sich der an den Haaren in den Fluss eingetunkt werden.
Könnte man zumindest drüber nachdenken, wenn man dann unsterblich wird, oder?
Ja, aber sozusagen. Aber man muss es auch so sehen. Es ist ja so, du bist ja nur, da nicht nur normal verletzlich, sondern wenn man, glaube ich, da irgendwie was kaputt macht, stirbst du, glaube ich, auch.
Okay.
Ich glaube, Haare sind vielleicht doch nicht so eine tolle Lösung.
Okay. Also,
Tod durch Haare schneiden. Na, jedenfalls, Thetis wollte halt nicht, dass ihr Sohn jung stirbt.
Mhm.
Und deshalb hat sie ihn auch noch zu einem anderen König verfrachtet, der ganz viele Töchter hatte. Und so wuchs der kleine Achilles als Mädchen auf.
Okay.
Aber jetzt kommen wir noch zu dem anderen Helden, bevor wir nochmal wieder zu Achilles zurückkommen, nämlich Odysseus.
Mhm.
Auf den hast du gewartet, richtig?
Ja.
Jedenfalls, der hat keinen Bock, sein friedliches Ithaka zu verlassen, seine Frau Penelope und seinen frisch geborenen Sohn Telemachos. Nee, also, was haben die alle mit diesem Namen? Wer kommt auf diesen Namen Telemachos? Das hört ja wie Telefon.
Das gab damals noch keine Telefone, deswegen war es kein Problem.
Jedenfalls, als dann Abgesandte von Agamemnon die Insel Ithaka erreicht haben, hat er sich sozusagen verstellt, als wäre er wahnsinnig und hat halt den Strand geflügt und Salz gesät.
Okay, also damit er nicht mit gegen Troja ziehen muss.
Genau, weil wahnsinnig, du willst keinen wahnsinnigen Kämpfer in deinen Reihen haben.
Okay, aber irgendwie ist es doch scheinbar aufgeflogen. Ja. Weil Odysseus war doch dann dabei.
Nämlich, die Gesandten wollten gerade weggehen, aber dann ist ihnen noch eingefallen, und einem ist nämlich auch was eingefallen, der hat nämlich Telemachos in eine dieser Furchen gelegt und, ja, was glaubt ihr? Wurde der so zerfleischt und die Fassade aufrecht gehalten oder war irgendwo noch sozusagen liebender Vater, der den Kleinen gerettet hat?
Wahrscheinlich Letzteres, aber das hatte ja dann Konsequenzen.
Erraten, nämlich Odysseus hat sofort den Flug gestoppt und seinen kleinen Sohn gerettet. Naja, dann war's. Bye-bye, Ithaka, für die nächsten 20 Jahre gefühlt.
Jetzt spoilerst du schon wieder.
Ich wäre täuscht, wenn unsere Hörer nicht wüssten, wie lange die Odyssee dauert. Okay. Ganz lange.
Okay.
Damals also, fast Menschenleben.
Ja, also nochmal ganz kurz. Agamemnon hat auf jeden Fall jetzt schon Odysseus gewonnen, dass er mit in den Krieg gegen Troja zieht.
Ja, ach so, genau. Es gibt noch eine Weissagung, dass die ohne Odysseus und Achilles gleich erst losfahren soll.
Okay. Sollten. Aber jetzt hat sich ja Thetis, wollte ja nicht, dass Achilles mitfährt, oder? Damit er nicht jung stirbt.
Genau, und die hatten ja schon in diesen Mädchenverein geschickt. Mhm. Und jetzt sind die Gesandten mit Odysseus weiter sozusagen zu diesem König, weil die irgendwie herausgefunden haben, dass halt da Achilles sich angeblich aufhalten soll. Ja, die wollen dann wohl Odysseus in Tat. Sag ich Motto, wenn ich schon mittreiben muss, dann reiße ich andere mit in den Tod.
Toll. Sympathischer Zug.
Jedenfalls, alle Helden versammelt, ab nach Troja.
Okay, jetzt nochmal ganz kurz zur geografischen Orientierung. Troja lag ja in Kleinasien, also heutige Türkei oder sowas.
Türkei.
Ne? Okay, das heißt also, die Griechen haben sich dann über die Ägäis mit ihren Schiffen aufgemacht. Okay, gut, weiter.
Ja, jetzt gibt es einfach einen Haken. Die sind jetzt in Troja angelaufen. Ja. Aber weißt du, welchen Ruf Troja hat?
Dass es eine uneinnehmbare Stadt ist.
Genau. Weißt du auch warum?
Wegen der hohen Mauern um die Stadt?
Genau. Und weißt du, wer diese Mauern gebaut hat?
Poseidon. Oder Apollo. Oder beide.
Poseidon.
Okay.
Jedenfalls, der war trotzdem so Partner, warum die so schnell sozusagen nach Troja gekommen sind.
Weil Poseidon den Wind geschickt hat? Nein.
Also er hat ihm wahrscheinlich geholfen und sozusagen, aber er durfte ja nicht Troja platt machen, weil er sonst Ärger von seinem kleinen Bruder bekommt.
Okay.
Ich finde es so witzig, dass sozusagen sich die beiden älteren Brüder von ihrem kleinen Bruder rumkommandieren lassen.
Ja, so ist das manchmal im Leben.
Naja, jedenfalls, erbitterte Schlacht. Griechen konnten nicht Troja einnehmen, Trojaner konnten Krieg nicht verjagen.
Stillstand sozusagen.
Ja. Und jetzt kommen wir mal sozusagen zu einem Auszug, wo ich dir beweisen werde, dass Kerle anscheinend doch ihre Tage haben können. Nämlich, die hatten schon immer mal kleine Räuberungen, also die konnten halt nicht die Stadt einnehmen, aber konnten immer Beutezüge, so eine Art Beutezüge machen. Mhm. Und was glaubst du, was neben Wertsachen auch noch geklaut wurde?
Frauen?
Richtig. Aber sozusagen, die Beute des Agamemnon war sozusagen eine Tochter eines Apollo-Priesters.
Mhm.
Wir merken, Apollo, Troja.
Verstehe.
Ja. Der hat dann natürlich sozusagen zu Apollo gebetet, dass er die Griechen mal endlich hauen soll. Ja, und seitdem herrschte die Pest im Lager der Griechen oder irgendeine andere schlimme Krankheit. Und dann hat Agamemnon sozusagen dann schweren Herzens die Tochter des Priesters zurückgegeben, hat er aber eine andere Beute verlangt, nämlich von Achilles. Und der hat die sozusagen gegeben, aber wollte nicht mehr mitkämpfen. Und dann hat sich der Freund von Achilles Achilles Rüstung genommen und wollte dann gegen Hektor kämpfen. Das war nämlich der ältere Bruder von Paris.
Wie hieß denn der Freund von Achilles?
Den Namen habe ich vergessen. Nicht wichtig.
Okay.
Ja, und der wurde dann aber sozusagen, weil Hektor gedacht hat, das wäre Achilles, von Hektor getötet. Und das fand Achilles dann nicht so nice.
War das Patroklos vielleicht?
Genau, Patroklos.
Mhm.
Und dann hat sich Achilles nämlich aufgemacht, hat Hektor umgebracht. Und sozusagen die Leiche an seinen Wagen gespannt und über Schlachtfeld gezogen.
Nicht so nice.
Damals gab es diesen Glauben, dass man die Körper in einem Stück beerdigen soll, etc. Entehrung, Punkt. Mhm. Dann wurde, glaube ich, Hektor von den Trojanern frei, also die Leiche freigekauft. Und dann, glaube ich, irgendein trojanischer Bogenschütze hat mit seinem Pfeil Achilles an der Ferse getroffen.
Mhm. Tot.
Ja. Und das, verstehst du, was ich meine? Mhm. Die haben eindeutig ihre Tage.
Naja.
Jedenfalls, jetzt gibt es wieder sozusagen tot trojanische Helden, tot griechische Helden. Und miese Stimmung, weil kein Sieger. Hm. Und dann kommen wir mal sozusagen zum ersten klugen Schachzug von Odysseus. Den wirst du jetzt erzählen.
War das schon die Geschichte mit dem Pferd? Also Odysseus wird doch auch der Listige genannt, oder?
Der Listenreiche bedeutet seinen Namen übrigens. Oder ich glaube, irgendein Beiname halt. Genau. Der ist der Grund, warum er mitkommen sollte.
Verstehe. Der kannte also gute Tricks. Und der hat sich nämlich überlegt, wenn wir die Stadt nicht erobern können, müssen wir einen Trick anwenden, dass die Trojaner uns in die Stadt reinlassen. Das machen sie aber natürlich nur, wenn sie nicht ahnen, dass wir dahinter stecken. Und dann hat er ein hölzernes Pferd gebaut.
Bauen lassen.
Oder bauen lassen.
Das war ein König erst, ja, das war ein Held.
Ja,
das war sozusagen jemand, der sich nicht schmutzig macht, außer sozusagen Blut sei Feinde etc.
Also, Odysseus hat ein hölzernes Pferd bauen lassen.
3 Meter groß, also so hoch, dass du... Darf ich weiterzählen?
Ach, offensichtlich.
Nämlich, das war so groß, dass es die Mauern überragt hat, also größer beziehungsweise die Stadttore war. Und sozusagen im Bauch haben die dann griechische Krieger versteckt.
Mhm.
Sind dann sozusagen mit der Flotte abgesegelt, haben sich wahrscheinlich hinter der nächsten Meeresenge versteckt. Und sozusagen die Trojaner sehen, oh, die Griechen sind weg und haben dieses Pferd als Geschenk dagelassen.
Naja, aber man muss doch auch sagen, das ist schon ein bisschen dumm, oder? Das ist ja so ähnlich, wie wenn man eine E-Mail bekommt, wo drin steht, sie haben 500.000 Euro gewonnen, wenn sie auf diesen Link klicken. Genauso ist es doch, oder?
Ja, und jetzt kommen wir auch nochmal sozusagen zu Priamos Tochter Kassandra.
Mhm. Das war also quasi die kleine Schwester von Paris, sowas?
Oh, große Schwester, keine Ahnung. Jedenfalls, das war die, die sozusagen Apollo reingelegt hat.
Mhm.
Und es war auch die mit dieser Weissagungsgabe.
Mhm. Was hat die Weiß gesagt?
Nämlich, dass dieses Pferd Trojas Untergang bedeutet, aber daher war auch ihr Fluch, niemand wird dir glauben.
Hm, sowas Dummes. Aber daher kommt wahrscheinlich auch der Spruch, hütet euch vor den Griechen, wenn sie Geschenke bringen, oder?
Genau das. Also, aber gegen Weißbrot mit Olivenöl kannst du nichts sagen.
Das ist wahr. Auch diese Auberginencreme finde ich sehr lecker. Aber die gab es wohl zu dem Pferd nicht dazu.
Na jedenfalls, die Trojaner in Feierstimmung haben das Pferd in die Stadt geholt, aber das Pferd halt größer als die Stadttore waren, mussten die Niederschläge in die Mauer einreißen. Ich war schon dämlich, oder?
Ja, ganz unauffällig.
Jedenfalls, es wurde dann am Abend, dann wurde es Nacht, überall lagen besoffene Trojaner herum.
Und dann?
Kamen die Griechen aus dem Bauch des Pferdes geklettert, haben sozusagen die übergebliebenen Stadttore geöffnet. Und sozusagen in der Zeit sind aber schon die Griechen von ihrer Meeresenge wahrscheinlich sozusagen zurückgesegelt. Ja, blutiges Gemetzel.
Hm.
Und weißt du, was ich so mies finde?
Hm.
Helena kam einfach ungeschoren davon.
Nämlich?
Naja, ihr Mann hat sie halt einfach wieder mitgenommen.
Okay.
Glaube ich aber, nachdem er Paris abgemetzelt hat.
Verstehe. Und dann war sozusagen...
Es gab ein großes Gemetzel und sozusagen... Es war sogar so, dass die in Tempeln gemordet haben.
Hm.
Größtes Sakrileg, was es gibt.
Hm.
Tempelfrieden etc. halt. Dann hat sich die Griechen mit ihren eigenen Göttern verscherzt. Nein, Schatz. Jedenfalls allerlei Beute, ganz viele tote Trojaner etc. Die wollten halt wie ab nach Griechenland.
Aber sag mal...
Jetzt ist die Ilias vorbei.
Aber... Sag mal, gibt es nicht auch noch diese Geschichte von Laokoon? Spielt die nicht auch im Trojanischen Krieg?
Laokoon, wer war das?
Laokoon, das war doch, da haben wir doch in den Vatikanischen Museen die Statue gesehen, Laokoon und seine Söhne. Der war doch Priester in Troja.
Ja, ich glaube, es war auch irgendwie ein Dude. Ich glaube, das du erzählen, schenke ich dir.
Ich weiß ja auch nicht mehr.
Ich glaube, sozusagen zwar... auch ein Priester und der hat, glaube ich, auch sowas wie halt vorhergesagt, aber nicht so sagen, dass mit dem Pferd, sondern dass die Griechen halt den Untergang bringen oder dass die Griechen überhaupt kommen werden.
Mhm.
Und dann hat das glaube ich aber sozusagen eine von den Troja feindlich gesinnten Gottheiten, also wahrscheinlich sowas wie Hera, die Baxter mitschwang, die wir schon herkommt, das sozusagen geschickt, die ihn und seine beiden Söhne getötet haben.
Genau. Und diese Statue, da sieht man, wie eben die Schlangen die Söhne und Laokoon versuchen zu erwürgen. Da können wir ja auch das Bild mal, wenn wir eins finden, in den Shownotes verlinken.
Es gibt ganz viele davon. Mhm. Musst du einfach nur mal eingeben.
Okay, also das ist jetzt das Ende der Ilias. Die Griechen haben gewonnen, Troja liegt in Schutt und Asche. Die Griechen fahren wieder nach Hause und alles ist gut.
Nein.
Sondern?
Jetzt kommt ja die Odyssee. Nämlich auf dem Weg nach Griechenland geriet die griechische Flotte in heftigen Sturm und die Boote von Odysseus und... Also sozusagen, Odysseus hat ja so ein kleines Heer und seine Boote werden halt...
Schiffe wahrscheinlich, oder?
Auf Schiffen, ein Heer auf Schiffen. Und die werden halt durch diesen Sturm von der restlichen Flotte getrennt. Beziehungsweise die Flotte spaltet sich einfach auf.
Mhm.
Ja.
Aha. Und die erleben dann noch Abenteuer?
Ja. Und sozusagen, trojanische Krieg hat sich halt, glaube ich, sozusagen, lass mich nicht lügen, 7 bis 10 Jahre gedauert.
Okay.
Das war die Hälfte der Zeit. Und diese Zeit brauche ich jetzt auch noch mal, um sozusagen zurückzusegeln.
Verstehe.
Koordinatenschwäche würde ich einfach mal machen. Okay. Nee, ernsthaft. Die Hauptzeit vom Trojanischen Krieg war ja, dass die sozusagen die sich hergemittelt zwischen Troja. Und sozusagen, eigentlich haben die wahrscheinlich nur maximal ein Jahr gebraucht, um dahin zu segeln.
Verstehe.
Und ihr braucht sozusagen eine Riesenzeit, um sozusagen von Troja wieder nach Ithaka zu segeln.
Okay, aber was da genau passiert ist auf dem Weg, erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Episode.
Ich erzähle hier noch ein Stück.
Okay.
Nämlich, erinnerst du dich noch an die ersten Tag von Percy Jackson, den Film?
Mhm.
Da kommen die ja auch in dieses Casino, dieses riesige Luxushotel.
Ja.
Jetzt kommen wir sozusagen zu, wo das ursprünglich herkommt.
Sag mal.
Nämlich von den sogenannten Lotophagen.
Okay.
Das bedeutet sowas übersetzt wie Lotusesser.
Okay.
Und sozusagen dieser Lotus ist halt ein spezieller, der macht halt so, es war eine Droge.
Ja.
Benebelt etc. Und sozusagen die Kundschafter, die halt von diesem Lotus essen, müssen auf der Insel bleiben. Verstehe. Weil die halt ein bisschen gaga dann sind. Ja, Odysseus aber sozusagen, nachdem Kundschafter nicht zurückgekommen sind, segelt er einfach weiter.
Okay, der hat die also einfach zurückgelassen.
Du wirst merken, Odysseus ist mir auch nicht so sympathisch.
Okay.
Er ist recht schlau, aber er ist menschlich gesehen total abstoßend.
Okay.
Naja, jedenfalls, als nächstes kommt wohl eine der eher bekannteren Stationen von Odysseus, nämlich die Insel der Zyklopen.
Zyklopen sind die mit dem einen Auge auf der Stirn, richtig?
Genau, sozusagen sind nicht die Kinder von Gaia, die älteren Zyklopen, sondern es ist ein neues Geschlecht Zyklopen, was halt auch sozusagen von eher den Göttern abstammt.
Mhm.
Und sozusagen treffen auf der Insel erstmal nur diese wilden Ziegen und Schafe an und finden dann aber auch eine riesige Höhle mit lauter Vorräten.
Und wie ich den Laden kenne, verleiben die sich die Vorräte ein, oder?
Ja. Plus dann am Abend gibt es ein riesiges Erdbeben.
Okay.
Beziehungsweise da kommt ein riesiger Zyklop und die Höhle verschließt den Eingang. Ja, und die sind dann gefangen.
Mhm. Hauptsache, sie haben genügend zu essen und trinken
dabei. Ja, aber jetzt kommt das Schlimme. Der Zyklop beginnt auch die Menschen langsam zu essen.
Ups.
Ich glaube sozusagen 2 bis 3 pro Tag.
Okay, das heißt, die Gefährten von Odysseus werden quasi dezimiert.
Genau. Und Odysseus denkt die ganze Zeit nach, wie komme ich hier raus?
Er ist ja der Listenreiche. Ich nehme an, ihm ist was eingefallen, ja. Oder?
Ach so, übrigens, der Name des Zyklopen ist Polyphem.
Okay.
Kleiner Fun Fact, er ist ein Sohn des Poseidon.
Okay.
Ja, das heißt, er ist mit Percy Jackson verwandt. Ja, ich weiß. Kann man sich nicht vorstellen.
Weiter.
Jedenfalls, eines Abends, nachdem der Zyklop wie ein paar seiner Leute gefressen hat, geht Odysseus zu Polyphem und bietet ihm auf seinem Weinschlauch etwas Wein an. Der Zyklop nimmt es nachdenklich, trinkt es, findet es super, will mehr.
Okay.
Dann ist der Zyklop besoffen.
Okay.
Ach so, in den Tagen davor haben Odysseus und seine Gefährten einen langen, angespitzten Stab angefertigt. Groß. Baumstamm angespitzt vorne. Sehr spitz.
Ein Zyklopenzahnstocher.
Nee, sozusagen.
Oder ein Zyklopendolch, besser gesagt.
So kommt als eher Prosimas Holz. Mhm. Jedenfalls Polyphem schnarcht besoffen in der Ecke. Dann holen die diesen Stab, zünden den vorne an und ja. Danach hatte der Zyklop.
FSK 16?
Der Zyklop hat am Ende kein Auge mehr.
Oh.
Jetzt, er lebt aber noch. Er lebt noch.
Das macht sich besser.
Ja, und dann fragt Polyphem noch Odysseus Namen. Du weißt, wie er sich nennt?
Sag's uns.
Niemand.
Ah, okay.
Den Trick kennst du doch. Ich bin entsetzt.
Jetzt mach.
Das habt ihr sogar in unserem Deutschbuch.
Erzähl's uns.
Jedenfalls, der Zyklop lässt dann am nächsten Tag, räumt er irgendwie den Stein vor der Höhle weg und setzt sich auf den Eingang und lässt einzeln die Schafe nach außen treten, damit er wirklich fühlen kann, dass sich keiner von den Männern nach draußen sozusagen heimlich schleichen kann. Logisch ist Tag ein, Tag aus und ich gefällt übrigens, wie kommt der jetzt zum Teufel raus? Wir werden nicht mehr gefressen, aber sie ist jetzt auch in der Höhle fest. Und dann kommt das auf die Idee, dass er die seine Männer heimlich unten an die Schafe bindet.
Okay.
Ja, das funktioniert. Und sozusagen, und die kommen nach draußen. Der Zyklop sucht aber genau an diesem Tag, nachdem die Schafe nach draußen gegangen sind, die Höhle ab. Und ja. Er ist dann so doof und schreit die anderen Zyklopen zusammen, während die Männer noch unter den Schafen hängen.
Mhm.
Und die wollen natürlich wissen, was los ist. Und weißt, was er ruft?
Niemand hat mein Auge
zerstochen. Ja. Niemand hat mich ausgetrickst. Niemand ist nicht mehr hier. Etc.
Ja.
Die halten die natürlich für ein bisschen Gaga und verziehen sich wieder.
Mhm.
Dann rennen die Männer natürlich sozusagen zu den noch auf dem Meer liegenden Schiffen. Und sozusagen, das hört aber Polyphem. Und lullt aber sozusagen durch den Rufen eben, das ist so ein, dass er ihm seinen Namen verrät, ja, und dann verflucht sozusagen Polyphem und das ist bei seinem Vater und der soll ihm wenigstens soll ihn nie wieder nach Hause bzw. eine sehr lange Heimreise schenken.
Das wird auch so kommen, oder?
Ja.
Okay.
Dann geht's weiter mit den Schiffen nach, dann landen die eine Insel von Aiolos, das ist der Windgott, ein. Sozusagen so ein der Beauftragte von Zeus, der über die vier Götter der vier Winde herrscht. Und der empfängt ihn total freundlich und gibt ihm dann auch einen Leerschlauch, in dem die vier Winde aus dem Westwind eingesperrt sind. Und die sollen ihn dann sicher nach Ithaka bringen.
Mhm.
Aber die Gefährten des Odysseus wundern sich halt, was ist in diesem Sack? Und da sie Reichtümer vermuten, öffnen sie diesen Sack und die Winde entweichen und blasen die Schiffe wieder zurück an die Insel des Windgottes. Der verweigert ihm dann seine Hilfe und die Männer müssen weiter segeln, ohne Hilfe.
Wie doof.
Ja, und jetzt kommen sie an die letzte Station für diese Folge, die Laistrygonen. Zur Erklärung, das sind riesige Riesen, okay, also Riesen, die Menschen fressen.
Nicht so schön.
Ja, jedenfalls, laufen alle Schiffe, da sie erst denken, das ist halt eine normale Insel. Alle Schiffe, bis auf eins, auf dem sich zufälligerweise auch Odysseus befindet, in den Hafen ein. Und diese Schiffe werden halt unter Besatzung wert von den Männern, also von den Laistrygonen, gefressen. Odysseus und sein Schiff können aber entfliehen und halt, ja, weiter segeln.
Okay. Und wie geht's dann weiter?
Ja, das erfahren wir in der nächsten Folge, aber ich kann so sagen, ihr braucht noch sehr lange nach Hause.
Okay, also stellt euch auf eine lange nächste Episode ein. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Das war Athenes Tochter.
Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.